Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Petra Enzminger herzlich willkommen. Tonnen von Munition, Fässer mit Giftgas wurden nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Dettlinger Teich mitten in einem Waldstück bei Munster verklappt. Ja, und die wohl größte Altlastendeponie der Bundesrepublik soll nun erkundet werden. Wie aufwendig das ist, das erfahren Sie gleich. Hunderte Anrufe bei verschiedenen Meldestellen in Teilen Norddeutschlands gab es gestern Nachmittag ein Himmelsspektakel zu sehen, das für ein wenig Aufregung gesorgt hat. Was da genau am Himmel zu sehen war, das hören Sie dann. Über die Räumung des Hambacher Forstes wird ja noch immer viel diskutiert. Welchen Kontakt gab es zwischen Landesregierung und der Spitze des E.ON, des Energiekonzerns? Wir schauen gleich noch einmal in die Region. Was hat sich verändert? Wie blicken damalige Akteure auf das Geschehen? Gefährliche Altlasten am Rande der Lüneburger Heide. Seit Jahren bereiten sie den Menschen dort Sorge. Den Menschen, die dort im näheren Umkreis des Dettlinger Weihers bei Munster leben. Immerhin 15.000 sind das. Mitten im Wald des Heidekreises soll die größte Altlastendeponie Deutschlands also liegen. Und schon vor 20 Jahren wurden dort im Grundwasser erhöhte Konzentrationen von Senfgas und Arsen nachgewiesen. Nach 1945 war es. Da wurden in diesem Teich unter anderem Munitionsvorräte der Wehrmacht versenkt. Der Teich wurde dann einfach zugeschüttet. Das muss saniert werden, klar. Aber was liegt da überhaupt genau? Dietrich Mohaupt war dort, wo der Teich einmal war und nun viel Gerätschaft für die Sanierung des Geländes angefahren wurde.
Ein kleines Waldstück in der Lüneburger Heide bei Munster. Seit ein paar Wochen herrscht hier reger Betrieb. Ein Teil des Fichtenwaldes ist gerodet, der Boden ist dick mit Schotter bedeckt. Am Rande eines Feldwegs sind weiße Wohncontainer aufgebaut. Auf dem Gelände stehen zwei Notstromaggregate. Das ist nicht einfach irgendeine Baustelle, meint Carsten Bubke, Umwelttechniker beim Landkreis Heidekreis.
Das ist eine Baustelle der Superlative. Ne? 500 Meter Wasserleitung, 1000 Meter Stromkabel, 1500 Meter Datenleitung haben wir bis jetzt hier. Und 3 Kilometer Wegebau mit Rettungswegen eben.
Im Zentrum der Baustelle thront unübersehbar ein großes weißes Zelt. An genau dieser Stelle befand sich früher der Dettlinger Teich. Bis in die 1920er Jahre wurde hier Kieselgur abgebaut, eine erdige Substanz, die hauptsächlich aus den Schalen fossiler Kieselalgen besteht. Dann lief die Grube mit Wasser voll. In dem so entstandenen Teich entsorgten nach Kriegsende 1945 unter anderem die Briten jede Menge Bomben, Granaten und auch chemische Kampfstoffe aus einer nahegelegenen Munitionsfabrik der Wehrmacht. Im Bereich der damaligen Anlieferstelle steht jetzt das Zelt. 1952 wurde der Teich zugeschüttet, aus den Augen, aus dem Sinn, bis es vor gut 30 Jahren dann aber erstmals Berichte über erhöhte Arsenkonzentrationen und Spuren von Abbauprodukten verschiedener chemischer Kampfstoffe im Grundwasser in der Umgebung gab. Anwohner Michael Dübecke erinnert sich an die Warnungen eines Toxikologen.
Der sagte, wissen Sie, was Sie am besten machen? Die packen ihre Koffer und ziehen hier weg. Nun sind wir aber natürlich hier groß geworden und unsere Kinder leben hier. Und da macht man sich dann andere Gedanken. Man will nicht unbedingt wegziehen. Man möchte natürlich, dass diese Altlast beseitigt wird auf irgendeine Art und Weise. Denn man hat ja auch Enkelkinder, die größer werden. Und man hat immer die Angst, da kann was passieren.
Die Altlasten beseitigen. So ganz einfach ist das nicht. Mehrere Jahre dauerten Planungen und Vorbereitungen, es wurde über Verantwortlichkeiten und Finanzen diskutiert. Am Montag wolle man nun endlich damit beginnen, die Giftgrube gründlich zu untersuchen, erklärt der Landrat des Heidekreises, Manfred Ostermann.
Endlich geht's jetzt los. Wir sind jetzt so weit in der Finanzierung, in der Vorbereitung, dass wir jetzt wirklich auch wissen wollen, was da unten 8-9 Meter in der Tiefe los ist, was da rumliegt, um dann die Gesamtsanierung dieses Dettlinger Teiches angehen zu können.
Tatsächlich weiß eigentlich niemand so genau, was da unten rumliegt. Es wird viel spekuliert. Die Rede ist von einigen tausend Kampfstoffgranaten, von hunderten Phosgenbomben und etwa 100 Fässern mit dem hautschädigenden Kampfstoff S-Lost, auch bekannt als Senfgas oder Gelbkreuz. Für Andreas Krüger von der GK, der Gesellschaft zur Entsorgung von chemischen Kampfstoffen und Rüstungsaltlasten, ist das ein echtes Problem. Sein Unternehmen ist federführend an den Arbeiten am Detlinger Teich beteiligt.
Also es gibt schon Dokumente und auch Zeugenbefragungen. Das haben wir natürlich ausgewertet und entsprechende Recherchen durchgeführt. Nur jeder dieser Augenzeugen berichtet vor allem darüber, was er selbst gemacht hat, weiß aber nicht, was andere gemacht haben. Sodass wir wohl eine Ahnung haben, was dort versenkt wurde, aber eben keine Sicherheit und vor allem keine Sicherheit über den Zustand, ob es vielleicht sogar noch bezündete Munition gibt.
Genau das wolle man jetzt in einem ersten Arbeitsschritt herausfinden. Carsten Bubke vom Heidekreis zeigt, wie das geschehen soll. Er steht mitten in dem großen weißen Zelt, das auf dem zugeschütteten Teich errichtet wurde. Der gesamte Zeltboden besteht aus einer dicken Betonschicht, in die ein Loch mit einem Durchmesser von 3,5 Metern geschnitten wurde. Mitarbeiter in speziellen Schutzanzügen sollen den Erdboden und die giftigen Hinterlassenschaften Schicht für Schicht aus diesem Loch herausholen.
Ein Großteil der Arbeiten von diesem feinen Material soll mit einem sogenannten Mammutsauger, das ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung, erfolgen. Das ist im Prinzip ein übergroßer Staubsauger. Da muss kein Mitarbeiter unten im Loch stehen, sondern da wird praktisch abgesaugt.
Nur größere Gegenstände wie Granaten oder Giftfässer sollen mit einem Kran aus dem Loch geborgen werden. Ausnahmslos alles, was daraus geholt wird, soll untersucht und anschließend verpackt und zur fachgerechten Entsorgung bzw. Vernichtung abtransportiert werden. Wie bei einer Art Puzzle soll daraus ein konkretes Bild entstehen, was sich wirklich in der Giftgrube befindet. Während der Arbeiten wird permanent die Luft aus dem Zelt über Filteranlagen abgesaugt, Kameras übertragen durchgehend das Live-Bild von den Arbeiten am Loch in den Leitstand der Bauleitung.
Die Stadt saß immer mit am Tisch, wenn dieses Projekt geplant wurde, wenn sich die Fachleute getroffen haben,
berichtet Munsters Bürgermeisterin Christina Fleckenstein. Bei allen Fragen zur Sicherheit vor Ort an der Baustelle, aber auch in der Umgebung, habe man sich mit allen Beteiligten eng abgestimmt. Natürlich gäbe es eine gewisse Besorgnis in der Bevölkerung, deshalb habe man alle Details zu dem Vorhaben unter anderem auf den Internetseiten der Kreisverwaltung veröffentlicht.
Und dann hat es eben wirklich jetzt eine Vielzahl von Veranstaltungen gegeben, Einwohnerversammlungen, zu denen auch der Landkreis dann geladen hat, um über die Arbeiten zu informieren.
Immer wieder ist in den vergangenen Wochen vor allem die Frage nach den Kosten für die Aktion gestellt worden. Die müsse man, wie die Arbeiten, in zwei Abschnitte aufteilen, erläutert Landrat Manfred Ostermann. Für die am Montag beginnenden Sondierungsarbeiten seien rund 3,6 Millionen Euro eingeplant. 70% trägt das Land, 30% der Landkreis.
Wir gehen von Gesamtsanierungskosten von mindestens 50 Millionen Euro aus. Und wenn wir wissen, was drin ist, der Bund will ja immer von uns wissen, wie die Gefährdungslage ist. Wenn wir das dem Bund auch mitteilen können, aufgrund der Ergebnisse, die wir bekommen werden, gehe ich davon aus, dass der Bund zu seiner Verantwortung steht und dann die Mitfinanzierung über den Bund auch laufen wird.
Also die Hoffnungen. Die Sanierung des Detlinger Teichs, Dietrich Mohaupt berichtete über die aufwendigen Arbeiten, die am Montag beginnen und wohl mehrere Jahre andauern werden. Was war da los gestern Abend am Himmel über Norddeutschland? Als Feuerkugel haben es Augenzeugen beschrieben, als hellgelben Ball mit einem rötlichen Ton im Schweif. Mit Detlef Koschny, Asteroidenexperte bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA, habe ich darüber gesprochen vor der Sendung. Was war da zu sehen? Die Aufregung war doch recht groß. Viele Sichtungen kamen aus Norddeutschland, auch aus den Niederlanden.
Es sind ein Haufen Berichte auch bei den offiziellen Sammelstellen eingegangen, zum Beispiel von der International Meteor Organization. Wir haben 500 Berichte von einer Feuerkugel, die wohl über der Nordsee runtergekommen ist. Und was das wirklich war, das ist einfach ein kleiner Asteroid, vielleicht so 1 bis 2 Meter groß, der in die Erdatmosphäre eingetreten ist.
Wie sicher sind Sie sich, dass das tatsächlich ein Asteroid war?
Und wir haben ein paar Videoaufnahmen, die zufällig die Leute mehr oder weniger gemacht haben. Und da sieht das so aus wie ein kleiner Asteroid. Er ist auch beobachtet worden von Sensoren auf amerikanischen Satelliten, die die Erde immer überwachen. Und das schaut so aus wie ein Asteroid. Alternativ könnte es zum Beispiel irgendwie ein abstürzender Satellit sein. Aber die sind typischerweise langsamer als das, was wir hier gesehen haben.
Das heißt,
Sie wissen also aus der Geschwindigkeit mehr oder weniger, dass das eigentlich ein ganz natürliches Objekt war.
Ein Asteroid, davon gehen Sie also aus. Wo sind denn dann die Überreste gelandet?
Ja, also bei der Größe kommt vielleicht gerade so ein bisschen was runter, so ein paar, sag mal, handgroße Steine. Die sind wohl, wenn die Bahnbestimmung einigermaßen richtig ist, sind die irgendwo bei Helgoland in die Nordsee gefallen. Das heißt, da wird man sich schwer tun, irgendwas zu finden.
Es war relativ viel Aufregung. Sie haben es auch beschrieben, es gab recht viele Meldungen. War es denn etwas Besonderes?
Also diese Größe ist eigentlich typischerweise schon ein paar Mal im Jahr auf der Erde irgendwo zu sehen. Aber irgendwo kann natürlich auch im Südpazifik sein, wo halt keiner da ist, der hinguckt. Das heißt also, wir müssen dann immer das Glück haben, ich nenne das mal Glück, weil das ist eigentlich eine schöne Sache, wenn man sowas sehen kann in der Größe, dass das halt irgendwo über besiedeltem Gebiet passiert. Das kommt nicht so oft vor, aber wie gesagt, auf der ganzen Erde kann sowas durchaus mehrmals pro Jahr passieren.
Und Sie sagen Glück, es gab also keine gefährliche Lage?
Nein, dazu müssen die Objekte größer sein. Das fängt dann so bei 10 bis 20 Meter an. Ich erinnere an den Chelyabinsk-Asteroiden 2013. Da gab es eine Schockwelle, die Fensterscheiben kaputt gemacht hat. Aber der war 20 Mal so groß wie dieses Objekt jetzt hier. Und die Masse mehr als 100 Mal so groß. Also bei dieser Größe machen wir uns noch keine Sorgen.
Hätten Sie ihn gerne selber gesehen?
Auf jeden Fall. Also mein Wunschtraum ist immer, sowas vorhersagen zu können. Und wenn dann jetzt eben nicht 20 Meter groß ist, dann würde ich da auf jeden Fall hinfahren und mir das Spektakel anschauen wollen.
Das heißt, sowas kann man gar nicht voraussagen?
Doch, man kann das voraussagen, wenn man zur richtigen Zeit in die richtige Richtung guckt. Bei diesem wäre es schwierig gewesen, weil der eben am Tage geschehen ist. Während wenn also so ein Objekt in der Nacht sichtbar ist, kann ja auch die Nacht, bevor er auf der Erde einschlägt, sein, dann kann man das schon vorhersagen, aber dann muss man genau zur richtigen Zeit in die richtige Richtung gucken. Wir haben Himmelsüberwachungsprogramme, die permanent nach solchen Objekten suchen, die hauptsächlich die größeren finden. Aber wir haben in den letzten paar, sag mal 10 Jahren sowas, sind 4 Objekte tatsächlich gesehen worden, wo wir vorhersagen konnten, dass sie auf die Erde fallen.
Die Lichterscheinung über Norddeutschland. Detlef Koschny von der Europäischen Weltraumorganisation ESA geht davon aus, dass es also ein Asteroid gewesen ist. Ein Jahr ist es her, dass der Hambacher Forst geräumt wurde. Eine bis heute ja sehr umstrittene Aktion. Inwieweit stand der Landesinnenminister in Kontakt mit der Spitze des Energiekonzerns RWE? Über diese Frage wird weiter diskutiert. Darüber haben wir auch in den Informationen am Morgen heute berichtet und hören wir auch gleich im Beitrag noch mehr dazu. Ein Jahr nach der Räumung, die damals mit Gefahr im Verzug für Leib und Leben der Baumhausbewohner aus Brandschutzgründen begründet wurde. Da hat sich Thomas Wenkert jetzt noch einmal aufgemacht, damalige Akteure getroffen, die ganzen Auseinandersetzungen. Wie haben sie auch die Region verändert? Es war ja viel los damals am Hambacher Forst.
Wir sind hier, wir sind laut, weil uns die Wälder glauben.
In Erinnerung geblieben ist auf jeden Fall der erste Räumungsmorgen, wo ich erlebte, dass sich Pfarrer der evangelischen Gemeinde oder auch Mitglieder der evangelischen Gemeinde ja vor die ersten Barrikaden gesetzt haben und sich dort haben wegtragen lassen. Das hat mich tief beeindruckt.
Antje Grothus war dabei, als am 13. September mit der Räumung der ersten Baumhäuser begonnen wurde. Seit Jahren setzt sich die Braunkohlegegnerin für den Erhalt des Waldes ein. Indigo lebte an jenem Tag im Wald, wohnte in einem Baumhaus. Die heute 23-Jährige will ihre wirkliche Identität nicht preisgeben.
Wenn ich an die Räumung denke, dann habe ich sehr gemischte Gefühle. Also einerseits war es eine schreckliche Zeit für mich. Ich erinnere mich noch so an das Gefühl, durch den Wald zu irren, an Orten, wo ich eigentlich gelebt habe, monatelang, und wo ich eigentlich jeden Flecken und jede Pflanze kannte und dich einfach nicht mehr wiedererkannt habe, weil sie komplett zerwalzt waren und alle Pflanzen da gehäckselt wurden und so weiter.
Über ein Erlebnis möchte Indigo nicht sprechen, über den 19. September 2018. Da stürzte der Blogger und Journalist Steffen Mein von einer Hängebrücke und zog sich tödliche Verletzungen zu. Nach dem Tod des 27-Jährigen wurde die Räumung für einige Tage ausgesetzt.
Die 10 Minuten sind mehr als rum. Wir würden jetzt mit der Beräumung beginnen.
Wollt ihr wirklich, dass die Menschheit ausstirbt?
Die Klimabewegung bezeichnet den Kampf um den Hambacher Forst noch heute als einen Meilenstein. Zwischen September und November 2018 strömten rund 100.000 Menschen zum Hambacher Forst. Indigo sieht das heute etwas anders. Sie lebt mittlerweile nicht mehr in dem Wald, ist nicht mehr Mitglied der Baumbesetzerszene. Sie ist aber weiter aktiv in der Klimabewegung.
Ich glaube, es wäre eine Überhöhung, wenn wir sagen würden, das war die Wurzel oder der Ausgangspunkt. Ich glaube zum Beispiel Fridays for Future hat sich ja auch relativ unabhängig davon entwickelt und hat unglaublich viel dazu beigetragen. Aber ich glaube, auf jeden Fall war das so ein Punkt, wo richtig vielen Menschen klar geworden ist, hey, wir können uns nicht einfach zurücklehnen und warten, uns wird schon alles gut.
Der RWE-Konzern hat für den Tagebau Hambach eine Neuplanung angekündigt. Ein Ziel ist der Erhalt des Hambacher Forstes, wie von der Berliner Kohlekommission gewünscht. Festhalten will der Konzern am Tagebau Garzweiler 2. Hier soll bis 2038 Braunkohle gewonnen werden. Der Kampf um den Hambacher Forst, er hat Unruhe in das rheinische Revier gebracht. Neue Initiativen haben sich gegründet, zum Beispiel das Bündnis Alle Dörfer bleiben. Das Ziel, nicht nur der Wald soll erhalten bleiben, sondern es sollen auch keine Dörfer mehr für die Tagebaue zerstört werden. Solche Forderungen kommen nicht bei allen Betroffenen gut an, vor allem nicht bei denen, die mitten in der Umsiedlung stecken.
Eigentlich müssten jetzt alle dafür sein, dass wir bald wegkommen, weil hier ist ja nicht mehr vernünftig zu wohnen. Was will man hier? Das Dorf stirbt, die Häuser sind alle abgeklemmt.
Das Dorf ist kaputt, man kann jetzt sowieso nichts mehr dran ändern, deshalb gucken, dass es weitergeht.
Die Räumung im vergangenen Jahr ist mittlerweile auch zu einem Politikum geworden. In der Kritik steht vor allem NRW-Innenminister Reul. Ihm werfen die Umweltaktivisten eine zu starke Nähe zum RWE-Konzern vor. Der CDU-Politiker hatte zwei Gutachten in Auftrag gegeben, um die Räumung der Baumhäuser begründen zu können. Letztendlich wurden die Häuser mit der Begründung mangelnder Brandschutz geräumt. Umweltaktivist Daniel Hofinger war einer, der auf Akteneinsicht geklagt hatte.
Jetzt, wo die Dokumente öffentlich gemacht werden, nach und nach, ist ja völlig klar und noch klarer als vorher, dass das eine bestellte Räumung war. Da gab es 4 Augengespräche mit dem Konzernboss und dem Innenminister im Ministerium, die verheimlicht wurden. Und dann gab es diese Räumung. Also da kann mir niemand mehr erzählen, dass es da um Brandschutz ging. Das war einfach der Erfüllungsgehilfe von RWE. Da kann Herr Reul noch so oft sagen, dass es nicht ist. Er wird es immer noch bleiben.
Der nordrhein-westfälische Innenminister weist diese Vorwürfe vehement zurück.
Vor einem Jahr wurde der Hambacher Forst geräumt. Das hält bis heute nach. Thomas Wenkert war das. Wir feiern 100 Jahre Grundschule, wenn Sie mögen, gleich in der Sendung Campus und Karriere nach den Nachrichten. Da geht es dann um den Festakt dazu in der Frankfurter Paulskirche. Am Mikrofon dann mein Kollege Benedikt Schulz. Noch ein Hinweis auf unsere Reportagesendung morgen früh. Da geht es ab kurz nach 9 um Blinde und Sehbehinderte, die sich mutig ihren Weg durch den Alltag bahnen. Henning Hubert, mein Kollege, hat für das Wochenendjournal Blinden und Fastblinden zugehört. Am Arbeitsplatz und daheim, im Museum, im Bus und an der Großstadtkreuzung. Diese Sendung geht zu Ende. Am Mikrofon war Petra Enzminger. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Nachmittag noch.